Ja, grüß Gott miteinander.
Auch diejenigen herzliches Willkommen, die zuhören und zusehen wollen, was Gott bereit hat, was Gott spricht und sehen wollen, wie das auch ins Leben auch in eingebunden werden kann. Ich bin ehrlich, ich habe heute etwas mit euch vor. Und zwar will ich euch mitnehmen in eine Schatzkammer und einen Raub machen. Wer von euch war schon in der Schatzkammer? Uli, wo? Ah ja, also gab es da auch noch andere Dinge wie die Bibel?
Ja, aber es dreht sich alles drumherum.
Ich erinnere mich, dass ich einmal in einer Schatzkammer war, kurz nach meiner Bekehrung. Und da war ich hungrig nach dem Wort Gottes und habe das auch auswendig gelernt. Und da bin ich auf diesen Vers Hebräer 4, Vers 12 gestoßen. Und dort steht, das Wort Gottes ist lebendig, kräftig und scharfer wie ein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch und scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Und da ist mir dieses zweischneidige Schwert aufgefallen, nämlich ich hatte immer die Vorstellung, dass ein Schwert eine Seite nur Schärfe hat. Und dann habe ich gehört, dass auf dieser Burg, Benni, du kannst es mal jetzt einblenden, das Bild. Ist es da? Auf dieser Burg, kennt die jemand? Also sie ist nicht Neuschwanstein. Ja, wenn ihr wisst, dass wir damals in Tübingen gewohnt haben, dann ist in der Nähe von Tübingen die Burg Hohenzollern. Und da habe ich gehört, dass es dort eine Schatzkammer gibt. Und in dem Vorraum, als wir die besuchten, da sieht man eben diese Ritterrüstung und dann auch die Schwerter, die es da gibt. Und dann habe ich da auch mal ein Schwert kennengelernt, das zweischneidig ist. Leider war das nicht so scharf, wie ich mir das vorgestellt habe, so wie ein Küchenmesser, sondern das war eher stumpf. Aber das zweischneidige Schwert für mein Leben wollte ich gebrauchen, so wie Jesus es auch gebraucht hat, um Versuchungen mit dem Wort Gottes zu begegnen. Ja, erinnert euch, wie er dem Teufel, als er in der Wüste versucht wurde, das Wort Gottes entgegengeschleudert hat. Und deswegen war mir das wichtig, dass ich lerne, durch dieses Wort auch zu wachsen. Ein anderes Schwert habe ich dann in der Schatzkammer entdeckt. Bitte das nächste Bild. Diese zwei Leute hier, die bestaunen ein diamantenbesetztes Schwert. Natürlich nicht an der Klinge, sondern an der Scheide und an dem Griff waren Diamanten und Edelsteine. Das war aber für die Fürsten und sonstigen Repräsentanten damals eher ein Schmuckstück, eher etwas, was sie zur Schau stellen wollten oder wo sie repräsentieren wollten, wenn bei einer Feierlichkeit. Aber das wollte ich nicht, das Wort Gottes nur als Schmuck bewundern oder Wissen anzusammeln, sondern wie gesagt, es war mir wichtig, dass das auch in mein Leben hineinwirkt. Und deshalb nehme ich euch heute in einen Psalm mit von David, ein Juwel, muss ich sagen. Und Spurgeon, der bekannte Prediger aus England, der hat mal seine Auslegung der Psalmen überschrieben mit Aus der Schatzkammer Davids. Und es sind 4 Bände, die er da hat. Übrigens, die kosten 179 €. Und bin ich daran interessiert, wenn jemand die nur zu Hause stehen hat auf dem Regal und nicht benutzt, dann würde ich sie dir gerne abkaufen. Nicht zum Neupreis natürlich, weil die sind ja schon verstaubt, sondern für 90 €. Weil da sind wirklich Schätze drin enthalten und einen, und deswegen habe ich auch dem Uli zugeflüstert, wollen wir jetzt heute etwas aus dem 145. Psalm rauben. Und ich habe nur 7 Verse aus diesem Psalm mitgebracht. Ich lese die ersten 3 Verse und die werden dann auch in der nächsten Folie an die Wand geworfen. Ich war mir nicht sicher, ob ich das machen soll. Hab's dann doch gemacht für diejenigen, die heute ihr Schwert vergessen haben. Weil ich meine, Gott hat uns das Wort, die Bibel gegeben, dass wir nicht nur darin hören, daraus hören, sondern dass wir auch das visuell erkennen, was Gott uns ganz persönlich sagen will. Vielleicht bringen das nächste Mal auch die, die ein bisschen bequem sind, auch ihre Bibel mit. Es muss ja nicht die schwere Studienbibel sein. Aus dem 145. Psalm, die Verse 1 bis 3. Ein Loblied von David. Ich will dich erheben, mein Gott, du König. Und deinen Namen loben immer und ewiglich. Täglich will ich dich preisen. Und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Groß ist der Herr und hoch zu loben. Ja, seine Größe ist unerforschlich. Ich habe die ersten 7 Verse aufgeteilt in 2 Teile. Und hier in dem ersten Teil fragen wir uns, was denn da David getan hat und wie er es getan hat. Aber entscheidender noch ist die nächste Frage, was wir davon heute mitnehmen können und was wir von David lernen können. Im ersten Vers, 2. Teil, sehen wir, David erhebt Gott. Vielleicht hat er das so gemacht, das wissen wir nicht. Das kann man so auch körperlich ausdrücken. Aber das Herz zu Gott erheben ist eigentlich das Entscheidende. Und Jesus an erste Stelle im Leben setzen und nicht einmal bei der Bekehrung, sondern jeden Tag, wenn wir mit ihm in Beziehung treten. So wird uns selbst von Jesus gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Oder Paulus erwähnt es dann später in den Worten, trachtet nach dem, was droben ist, wo Christus ist. Und das zeigt uns hier David als erstes. Aber das Wichtige hier in dem ersten Teil dieses Verses, in dem zweiten Teil, ist das Wort Ich will. Wer das nicht sagen kann, ich will, hat schon verloren. Weil dann werden die andere Dinge dazwischen kommen, in Beziehung zu dem Herrn zu treten. Dann hat der Teufel schon einen Fuß in deinem Herzen. Ich will, und das drückt kein Egoismus aus, Ich habe mal im Eheseminar gesagt, man soll der Frau gegenüber sagen, nicht ich liebe dich, sondern dich liebe ich. Weil wenn ich sage, ich will, dann geht so eine Gedankenblase auf, und weil du so gut kochen kannst zum Beispiel. Ja. Aber hier zeigt uns David, dass er den Willen, seinen Willen anspricht, wenn du zu Gott kommen willst und ihn erheben willst, dann geht das über deinen Willen. Seinen Namen loben ist das zweite in dem gleichen Vers. Und das kommt ganz oft in der Bibel vor, sein Name. Aber welcher? Erkennst du hier in dem Vers einen Namen Gottes? Einen konkreten Namen Gottes? Mein Gott, du König. Der sogenannte zweifelnde oder ungläubige Thomas hat später mal dem Herrn Jesus gegenüber gesagt, mein Herr und mein Gott. Das war der Name, den er erkannt hat, den Jesus hat. Jesus hat viele Namen. Er wird auch Erlöser genannt, er wird auch Erretter genannt, er wird Heiland genannt. Er ist ein Fels, mein Fels. Er ist ein Hirte, mein Hirte. Und Name ist nicht Schall und Rauch, sondern Name hat eine Bedeutung. Und in dem Namen Gottes wird sein Wesen zum Ausdruck gebracht. Und die intimste Form, wie wir mit Gott in Kontakt kommen, ist die, dass wir sagen, Abba. Das heißt, lieber Vater. Es gibt ungefähr 100 Namen in dem Alten und Neuen Bund für Gott, sogar für den Heiligen Geist gibt's extra Namen. Vielleicht findest du die. Und es ist wichtig, wenn wir mit ihm in Verbindung kommen, dass wir uns vorstellen, mit wem wir jetzt reden. Rede ich jetzt mit dem Heiland, der mich erlöst hat? Dann nenne ich ihn nicht nur Jesus Christus, sondern mein Heiland, mein Erlöser. Und dann bin ich gleich auf einer ganz anderen Ebene mit ihm in Verbindung. Dann kann ich ihn erheben, weil er Gott ist. Im zweiten Vers sehen wir dann, sagt David, dich will ich preisen. Und da ist auch wieder das erste Wort in diesem Vers, das Wichtige, nämlich täglich. In der Eheberatung haben wir mal ein Ehepaar gehabt und da hat die Frau beklagt, mein Mann, der sagt nie, dass er mich liebt. Dann hat er protestiert und hat gesagt, das stimmt nicht. Das habe ich an der Hochzeit gesagt und das muss dann reichen für die ganze Ehe. Und ich sage das, weil ich manchmal auch den Eindruck habe, so gehen wir auch mit Jesus um. Und das Wort sagt uns hier täglich. Täglich trete ich in eine Beziehung zu diesem Herrn und am besten ist das natürlich morgens, wenn uns nicht unsere Hände Tagwerk schon wieder beschäftigt. Und ich weiß, dass es vielleicht für Schichtarbeiter schwierig ist, aber die müssen dann auch da einen Weg finden, mit dem Herrn durch sein Wort in Verbindung zu kommen, ihn näher kennenlernen und mit ihm reden. Und dann muss man da auch irgendwie organisiert sein, gell? Das ist doch klar. da muss man eine Zeit festlegen, dass es eine Gewohnheit wird, wann man das macht, und muss einen Ort festlegen. Ich erinnere mich an der Stelle an einen Mann, der in Ochsenhausen, wo wir 12 Jahre gelebt haben, sich im Herbst bekehrt hat. Und in dieser aufstrebenden Gemeinde, da war es so üblich, wenn sich da einer bekehrt hat, dann ist er vorgegangen und hat gesagt, Halleluja, Jesus Christus ist mein Heiland, mein Erretter geworden. Gestern habe ich erkannt, dass er mir meine ganze Last, meine ganze Sünde vergeben will, und ich habe ihn in mein Leben aufgenommen. Und in der Gemeinde, da hat man gewusst, wer bekehrt ist. Und dieser Mann, dem war klar, wenn ich da vorne hinstehe, dann kommt einer der Ältesten auf mich zu und der sagt, und jetzt zeige ich dir, wie du wachsen kannst. Und dann hat man diesem Mann gesagt, am besten du liest sein Wort und am besten ist es morgens und suchst dir ein stilles Kämmerlein, wo du nicht gestört wirst. Und dann kam er freudestrahlend an einem Sonntag zu mir, ich habe eine Zeit gefunden und einen Ort. Ich gehe morgens in den Heizungskeller, weil er hatte eine Feststoffheizung, und da mache ich Feuer für meine Familie, dass die es warm hat im Tagsüber, wenn ich bei der Arbeit bin. Und da stehe ich eine Viertelstunde früher auf wie gewohnt, und da lese ich in der Bibel und da will ich dem Herrn begegnen und mit ihm reden. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, und wie machst du im Sommer? Dann hat er gesagt, ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Weißt du, da mache ich das so, da setze ich mich morgens auf die Terrasse, möglichst so um Sonnenaufgang, und abends setze ich mich auch wieder hin und da lese ich, wenn es hell wird natürlich, und abends, bevor es dunkel wird, und da spreche ich mit meinem Herrn. Weil ich habe gelesen, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Das ist ein Gläubiger. Ja. Der setzt das gleich in die Tat um, was auch hier David sagt, täglich. Und dann im Vers 3 noch, den Herrn hochloben. Wie lobt man den Herrn hoch? Am besten mit seinem Wort. Und am besten mit Psalmworten, so wie David es getan hat. Übrigens 73 Psalmen werden direkt David zugeordnet, namentlich, aber einige namenlose Psalmen kann man auch erkennen, dass die vom David stammen. Und er gebraucht viele Worte, wie wir mit dem Wort Gottes Gott loben können, hochloben. Ich greife zum Beispiel den Vers 13 raus. Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten und deine Herrschaft währt durch alle Geschlechter. Und dann sage ich, ich lobe dich, dass dein Reich ein Reich für alle Ewigkeiten ist. In Ewigkeit wirst du über allem sein. Und wie wichtig ist denn das, wenn wir in so einer Zeit leben wie heute, wo wir den Eindruck haben, der Boden bricht uns weg unter den Füßen. Nicht, weil es ein Erdbeben gibt, die gibt's woanders, sondern weil wir keine Sicherheit mehr haben. Pandemie, Kriege, Flüchtlinge, was auch alles sei, Vulkanausbruch, Das hätten die sich da nie gedacht. Die stehen vor dem Nichts, die Leute, die ihre Häuser verlieren. Und dann Gott loben. Ja, du bist über allem. Hoch zu loben, der Herrscher. Oder zum Beispiel ein ganz persönlicher Vers ist der 17. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Ja, und wenn es mir gut geht, dann kann ich das ihm schon auch sagen, ich lobe dich, dass du gerecht bist in allen seinen Wegen. Wenn es so geht, wie ich mir das auch vorgestellt habe. Aber wenn dann Krankheit kommt, wenn dann plötzlich im Rumänien der Test sagt, positiv, und ich negativ erwartet hat, weil ich doch geimpft bin, und ich Angst habe, in Rumänien ins Krankenhaus zu kommen, und dann sind es reale Dinge in meinem Leben, kann ich dann nur Gott loben? Hochloben? Ja, das kann ich, weil dann fällt mir der Vers 4 aus Psalm 23 ein. Und wenn ich schon wandere durch das Tal des Todesschatten, wird dein Stab und dein Stecken als gute Hirte mich begleiten. Wunderbar. Dann lobe ich Gott hoch mit seinem Wort. Das ist eine Verheißung, die ich glaube. Kommen wir zum zweiten Teil. Denn der erste Teil ist vornehmlich für die persönliche Heiligung gedacht. Der zweite Teil, den wir in den nächsten 4 Versen sehen, der ist dafür gedacht, dass wir diesen Lobpreis Gottes auch mit anderen teilen. Ich lese die Verse 4 bis 7, das steht auf der nächsten Folie. Ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Von dem herrlichen Glanz deiner Majestät will ich sprechen und von deinen Wundertaten. Von der Macht deines furchterregenden Waltens soll man reden und deine Größe will ich verkünden. Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Was wird hier gesagt, was getan werden soll? Vers 4, deine Werke rühmen und deine mächtigen Taten verkündigen. Vers 5, vom herrlichen Glanz deiner Majestät sprechen und von deinen Wundertaten. Was hat wohl David vor Augen gehabt, wenn er das Wort deine Wundertaten geschrieben hat? Der Uli hat es letzten Sonntag beim Abendmahl angedeutet. Ja, was hat Gott für große Wundertaten im Volk Israel getan? Da waren zum einen mal vor dem Auszug, und das war die größte Wundertat, dass er sie aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei in Ägypten durch das Schilfmeer geführt hat, trockenen Fußes, so wie er es versprochen hat, und nachher das Heer der Ägypter ersäuft hat in diesem Meer. Das war für die Israeliten das Größte. Sie haben nämlich noch gar nicht richtig geglaubt, dass Gott diese Verheißung, die er Abraham vor hunderten Jahren vorher wahrmachen wird, nämlich dass er sie in das gelobte, verheißene Land führen wird. Daran hat sicherlich David auch gedacht. Oder wie er seine Größe und Macht bewiesen hat in den 10 Plagen. Und jetzt frage ich, das betrifft uns ja nicht, ja? Was ist das größte Wunder in deinem Leben? Der Uli spricht für viele hier, dass Gott ihn gerettet hat, dass Gott mich gerettet hat, und darüber sollte ich nicht sprechen. Über so ein großes Wunder, das sollte ich verschweigen. Vers 6, von der Macht seines Waltens, furchterregenden Waltens, steht im Wort, reden und seine Größe verkündigen. Wenn du ihn persönlich kennst, dann wird Gott in deinem Leben walten. Und nicht immer mit Liebe alles zudecken, sondern furchterregend dir zeigen, wo du daneben liegst. Und dann soll ich das davon reden. Zeugnis sein, seines Lebens, des Lebens des Herrn Jesus Christus in mir. Mitteilen und Wohlzutun vergesset nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl, heißt es im Hebräer. Und siebtens, das Lob seiner großen Güte reichlich fließen lassen und seine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Machst du das zu Hause für dich im stillen Kämmerlein? Hat deine Frau vielleicht schon gehört heute Morgen, wie du lobend jubiliert hast? Oder ist das nicht eher angebracht, dass man das dort, wo man miteinander den Herrn preisen kann, auch zum Ausdruck bringt? In seiner Gemeinde, bei diesem Wort reichlich ist mir ein neutestamentliches Wort eingefallen. Lasset das Wort Christi reichlich untereinander leben. Und wie oft lassen wir es vielleicht noch in der persönlichen Heiligung in uns wirken vielleicht. Anstatt, dass wir uns einander ermutigen mit dem Wort Gottes. Wem gegenüber wird denn das hier empfohlen oder gesagt? Da sagt uns der Vers 4 eine Antwort. Ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke. Eine Generation gebe das an die anderen weiter. Und wisst ihr, das sind in erster Linie die Väter, die Männer gefragt. Und machst du als Vater mit deinen Kindern Familienandacht? Und als Lediger gibst du Zeugnis, was Gott dir gezeigt hat, dass andere ermutigt werden, diesem Gott nachzufolgen. Dienst du in der Sonntagsschule? Da ist die andere Generation. Und die brauchen nicht nur Geschichten, wo sie, wenn man anfängt, Heute hören wir eine Geschichte von einem Riesen und von einem Hirtenjunge. Sagen zu dir, kennen wir schon. Ja, dann hast du die Botschaft nicht weitergegeben, die in dieser Geschichte steckt. Dann hast du die Generation nicht zum Glauben ermutigt, dass ein Hirtenjunge keine Furcht vor so einem Riesen hatte, weil er Gott vertraut hat. Während die anderen in die Hosen gemacht haben und zugeguckt haben, wie der da Gott lästert. Also, dazu dient das Wort Gottes, dass wir Glauben vermitteln. Natürlich muss sich jeder selber mal dafür entscheiden, aber die Grundlage, die kannst du legen. Dann ist interessant, dass dieses Wort uns, dass David uns zeigt, von dem ich will zu dem man sollte. Oder soll man. Das wird in den Versen 5 bis 7 dann deutlich. Das ist der zweite Teil, den uns hier das Wort Gottes zeigt, dass man nicht nur die persönliche Heiligung anstrebt, sondern dass man die gemeinschaftliche in seiner Gemeinde, damals das Volk Israel und heute seine Gemeinde, dass man da miteinander das Gesetz Christi erfüllt. Wie heißt das Gesetz Christi? Liebet einander. So wie ich euch geliebt habe und mit dieser Verheißung, dann wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Der Friedemann Goral ist heute schon angesprochen worden, dass er ein Seminar macht in Markt Oberdorf. Und ich möchte das nur mal unterstreichen. Geh da hin, melde dich da an und ich sage dir, was dann passieren wird. Dir wird der Kopf rauchen. Woher weiß ich das? Der Friedemann, der hat hier in der Gemeinde im Frühjahr ein Seminar für Hauskreisleiter gemacht. Und es war so viel Informationen, dass ich zu einem Bruder hingegangen bin am Schluss und gesagt habe, und was machen wir jetzt? Und dann hat er ein weises Wort gesagt. Lass es erst mal sagen. Also für die, die nicht Schwäbisch oder Allgäuerisch kennen, lass es erst mal sich setzen. Und während ich das dann in den nächsten Tagen setzen ließ, hat mir der Herr gezeigt, die drei Fragen, die der Friedemann den Hauskreisleitern oder wenn du eine Bibelstunde vorbereitest oder eine Frauenstunde zum Ziel haben solltest, wie du die Menschen führst zu dem, was Gott jedem zeigen will. Das sind die drei Fragen. Bin ich's, also betrifft mich das, was jetzt hier da steht oder was weitergegeben wird? Die zweite Frage, will ich's? Und die dritte Frage, tu ich's? Und weil ich doch mit manchen auch im Gespräch immer wieder bin, habe ich gemerkt, da fehlt noch eine Frage. Beziehungsweise, ich würde das mit einer Frage ergänzen, wie mache ich's? Jetzt, wenn wir gerade bei der Familienandacht sind, ja, wird sich da mancher sagen, ja, der hat leicht reden. Das habe ich noch nie gemacht, Familienandacht. Wie mache ich denn das? Aber Aber eins sage ich euch, vor jedem dieser Frage wird der Teufel versuchen, den Fuß in die Tür deines Herzens zu bringen. Mach dir mal ein Beispiel. Bin ich's? Betrifft mich das, was da steht? Habe ich mal im Gespräch in Rumänien einer Frau gestellt und dann sagte, nö, das betrifft den David. Mich betrifft es nicht. Ich halte mich lieber an das, was Jesus sagt. Das hat ihr der Teufel eingeflüstert. Oder sie hat nicht verstanden, wie die logische Folge auch des Wortes Gottes aufzeigt. Du bist gemeint. Wenn du diese Frage überwunden hast, kommt der Teufel bei der zweiten Frage. Vor der zweiten Frage. Will ich's? Vielleicht später. Also jetzt habe ich gerade so eine Stresswoche. Jetzt geht's nicht. Und bei der dritten Frage, tue ich's? Das ist zu schwer. Also da bin ich noch nicht reif genug dafür. Ja. Das kostet was. Das kostet Zeit, Energie und Organisation. Das verschiebe ich mal auf den 1. Januar. Und dann brauchst du gar nicht mehr die vierte Frage stellen. Wie tue ich's? Und ich sage das so, weil wir wirklich aus dem Wort Gottes miteinander lernen wollen. Wir brauchen einander. Und David gibt uns dann auch da noch ein großes Beispiel, ein großes Vorbild, nämlich, und das ist dann der Schluss, und da kommt die nächste Folie, ich lese aus dem Psalm 40, aus seinem Psalm 40, die Verse 3 und 4. Er zog mich aus der Grube des Verderbens. Aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest und gab mir ein neues Lied in meinen Mund. Ein Lob für unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und werden auf den Herrn vertrauen. Das hat vielleicht oder wahrscheinlich David geschrieben, als er in eine schreckliche Sünde fiel oder in zwei Sünden. Er hat Ehebruch mit Bathseba begangen und hat dann ihren Mann töten lassen. Vielleicht denkst du, das betrifft mich nicht. Bin ich's? Nee. Aber es betrifft jeden, sagt das Wort. Alle haben gesündigt unter mangelnder Herrlichkeit, die sie von Gott haben sollten. Und wenn du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, bist du auch nicht besser wie einer, der mordet und Ehebruch begeht. Dann hast du in deiner Eigenmächtigkeit gelebt und gesagt, ich brauche diesen Gott der Bibel nicht. Ich bin ein bisschen religiös und mache mir meinen eigenen Gott. Paul Washer hat mir jetzt ein Video zugeschickt, das sollte mal jeder von uns anschauen, 4 Minuten lang. hat die Missstände in USA angeprangert und die kommen auch zu uns. Und er sagt, den Gott, dem ihr Loblieder singt, das ist nicht mein Gott, das ist nicht der Gott der Bibel. Das ist euer selbstgemachter Gott, der über alles seine Liebe hat und alles zudeckt. Ihr lügt, ihr stehlt, ihr betrügt. Ihr bringt eure Bibel nicht mit. Das ist dort auch genauso üblich. Da kommt man einfach um zu konsumieren. Das ist diese Sünde, wo sich jeder seinen Gott macht, der ihm gefällt. Muss ja nicht gleich ein goldenes Kalb sein, obwohl manches auch so in der Garage steht. Er zog mich aus der Grube des Verderbens und stellte meine Füße auf einen Fels. Der wusste von Christus nur nichts, aber er ahnte, dass Gott einen Plan hat, einen wunderbaren Plan, um auch Erlösung zu schaffen. So wie Abraham das tat. Wir kennen den aus seinem Wort. Christus, den eingeborenen Sohn, hat Gott gegeben, dass wer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das erfährt hier David. Er machte meine Schritte fest. Er schenkte mir Wachstum in ihm. Manchmal denke ich, wenn ich jemand, wie Rebecca war kürzlich bei uns, und da habe ich gesagt, oh, deine zwei Mädels, die sind aber groß geworden. Ja, dann sieht man das Wachstum. Aber manchmal sieht man Leute in der Gemeinde, die sind seit Jahren stehen geblieben. Er macht deine Schritte fest, dass du sorgfältig wandeln kannst. Und die Zeit auskaufen, wie es im Epheserbrief heißt. Und das gute Werk, das er angefangen hat, will er vollbringen, wenn du sagst, ich will. Und dann gibt's in diesem Vers 4 dann noch neben diesem neuen Lied und dem neuen Leben, das er dem David geschenkt hat, ein Lob für unseren Gott, sagt er hier. Nicht deinem Gott, meinem Gott, sondern unserem Gott, der uns alle verbindet, damit wir uns ermutigen zu solch einem Lob. Gibt er auch noch diese Verheißung, das werden viele sehen und sich fürchten. Wieso sehen, wenn ich ein Loblied sing? Die werden sehen, ob das Loblied, das du singst, mit deinem Leben übereinstimmt. Und die werden Ehrfurcht bekommen vor diesem Gott, der Menschenherzen verändern kann. Und der es auch tut. Und werden auf den Herrn vertrauen. Wie sehr würde ich mir wünschen, dass auch unsere Gemeinde wächst, nicht nur mit Gläubigen aus anderen Gemeinden, sondern dass wirklich auch mal jemand dazukommt, der aus der Sünde des Verderbens heraustritt, im Glauben an den Herrn Jesus Christus, der alle seine Sünden vergibt und da vorne das bekennt und sagt, Halleluja, Gott hat mich neu gemacht. Und das geht dann, wenn wir in unserer Gemeinde solch eine Kultur haben, wo wir uns durch das Zeugnis ermutigen lassen. Das sagt Paulus, das sagt David in Vers 10 und 11, sage ich zum Schluss. Hier, ich habe Gerechtigkeit als frohe Botschaft verkündigt in der großen Gemeinde. Sieh, ich will meine Lippen nicht verschließen, Herr, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verbarg ich nicht in meinem Herzen. Ich redete von deiner Wahrheit und von deinem Heil. Deine Gnade und Wahrheit verschwieg ich nicht vor der großen Gemeinde. Zum Schluss noch ein Tipp, wenn du das auch willst, dass du mal bekennst, wie Gott dich gerettet hat und auf einen Fels gestellt hat, dann sag das mal einem anderen, vielleicht deiner Freundin oder deinem Freund. Und dann machst du den nächsten Schritt, dann sag das mal im Hauskreis. Und dann im Abendmahl. In der Versammlung, wo man das eigentlich, wo man Gott dafür anbeten sollte, dass er am Kreuz für unsere Sünden alle gestorben ist. Und dann weiß ich das gar nicht von meinem Nebenmann oder Nebenfrau, die da sitzt. Weil ich noch nie gehört habe, ich kenne Jesus auch. Und wenn du das nur sagst, dann frage ich, erzähl mir mal mehr, wie kam das zustande? Damit ich Gott loben kann für dieses große Wunder, das in deinem Leben geschehen ist. Damit wir ihn zusammen loben. Und vielleicht schaffst du das dann auch mal. Die Gemeinde ist schon recht groß und Menschenfurcht ist immer noch am Anfang sehr groß, ja. Auch da vorne hinzustehen mit knitternden Zehen, mit zitternden Knien, ja. Ich weiß das noch, wie wir in Tübingen unterwegs waren, in den Kliniken und Lieder gesungen haben, Evangeliumsliedern und dann ein Zeugnis geben sollten. Ja, und wo plötzlich mich so einen Rippenstoß gekriegt haben von unserem Jürgen Mattia, der da die Gemeinde gegründet hat und gesagt hat, wenn du es nicht glaubst, ich bin's. Du bist gemeint. Sag mal, erzähl mal deine Geschichte. Und dann redest du halt vor leeren, auf leeren Fluren, wo überall zwar die Türen offen sind, aber wo du niemand vor dir hast. Okay, die Anwendung, die letzte Folie, den Herrn täglich preisen, die ist eigentlich einfach. Durch sein Wort, das wir aufnehmen und beten, und die zweite Anwendung, die man rauben kann, wäre Weitersagen. Ein Zeugnis deiner Errettung oder ein Zeugnis, wie Gott in deinem Leben gewirkt hat. und vielleicht nicht unbedingt gleich furchterregend, sondern wie er dir deine Liebe offenbart hat. Und das ist leichter, den Geschwistern gegenüber zu sagen, als denen, die Gott noch nicht kennen. Ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich lobe dich, dass du mich bis hierher gebracht hast. Durch dein Wort, das einem zweischneidigen Schwert gleicht, das durchdringt und Seele und Geist trennt und vor allem meine Gedanken und meine Gesinnungen des Herzens auch offenlegt, Herr, und worin ich dann auch immer wieder deine Langmut und Treue erkenne, dass ich noch nicht gar aus bin und dass deine Güte jeden Morgen neu ist, Herr. Danke, dass du wirkst in all denen, die dich kennen und sogar in denen, die dich noch nicht kennen, denn mit Stricken der Liebe willst du aus sie ziehen. Gib mir die Hoffnung, Herr, dass in dieser letzten Zeit, bevor du wiederkommst, Herr, noch einige Menschen errettet werden und die, die dich schon kennen, durch dein Wort diese Gewissheit haben, dass du sie bis ans Ziel durchbringst. Amen.